AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz in Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend. SAP Pioneer gestaltet die Zukunft der Finanzwelt mit Lösungen, die Banken und Versicherern einen echten Vorsprung geben. Klar, leistungsfähig und gemacht für eine Branche, die sich jeden Tag verändert. Wir denken Finanztechnologie neu. Mit tiefem Fachwissen, konsequentem Fortschritt und Systemen, die verlässlich funktionieren und neue Wege öffnen. SAP Pioneer. Mit uns gestalten Finanzinstitute den Grundstein für nachhaltigen Erfolg.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe im Jahr 2026 vom AI in Finance Podcast. Ich freue mich sehr, euch alle wieder hier begrüßen zu dürfen. Vor allen Dingen, weil Sascha gerade eben gesagt hat, mach's jetzt mal endlich richtig. Und jetzt bin ich super aufgeregt. Bin auch ein bisschen aufgeregt, weil, Spannung, wir sind diesmal nicht alleine. Wir haben nämlich unseren ersten Gast. Wir haben ja auch angekündigt, in Zukunft immer mal wieder Gäste einzuladen. Und da wir uns mit externen Gästen noch nicht trauen, haben wir gesagt, okay, kommt jemand dazu, den ihr alle wahrscheinlich viel besser kennt als uns beide, der liebe André Bajorath. Und deswegen erstmal in deine Richtung, lieber André, schön, dass du da dabei bist.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Das freut mich sehr, dass ich der erste Gast sein darf. Dankeschön.
Ja, gib dir Mühe, dass du nicht der letzte Gast bist.
Das ist aus, wie es funktioniert. Mal schauen.
Das hast du gut gemacht, Mike, wenn ich das nur machen darf. Sascha hier. Nee, hast du gut gemacht. Freut mich, müssen wir, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel schneiden dieses Mal. Und ich habe auch gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt. André als für mich wirklich der Podcast-Papst, wenn ich so sagen darf. Ich habe meiner Tochter erzählt, ich bin so seit, weiß nicht, 15 Jahren irgendwie hardcore in Podcasts. Aber seitdem du Permanent Banking mit Jochen gestartet hast, bin ich auch voll in dieses Loophole abgedriftet und ich habe so ein bisschen ja auch meinen damaligen Co-Founder Toys, Matthias Eilreiner, bei euch kennengelernt, weil der hat zum ersten Mal so ein bisschen was erzählt, was er damals im FinLeap-Universum mit Ramin plant bei euch. Und da dachte ich so, ja, das klingt gar nicht so ganz blöd, machen wir doch zusammen. So, von daher, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Ja, vielen Dank. Was soll ich jetzt noch sagen? Also irgendwie so viel Lob und es kann nur schlechter werden, was ich jetzt sage.
Genau.
Danke.
Genau. Deswegen lassen wir es auch dabei. Ja, hier alte Männer reden über den Krieg. Wir steigen ein und zwar etwas anders als sonst. Wobei, so viel anders ist es gar nicht. Wir sprechen über die Nachrichtenlage, über die News. Und eine News war in den letzten zwei Wochen recht präsent, nämlich die Entwicklungen rund um einen neuen, nennen wir es mal, Agenten namens, er hatte eigentlich drei Namen, Clawbot, dann war es der Moldbot und dann wurde er umbenannt zu OpenClaw. Ja, es wurde viel darüber gesprochen, insbesondere weil das Ding ja fast schon viral gegangen ist. Und wir kommen auch gleich dazu, warum das der Fall war und was daran spannend ist und was vielleicht weniger spannend ist. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir in den letzten Monaten auch immer wieder über das Thema Agentic gesprochen haben. Agentic Commerce, Agentic Finance, Agentic irgendwas. Und der jetzt aktuell heißende Bot namens OpenClaw kommt dem Thema Agentic relativ nah. Und ich frage mal in die Runde, wie habt ihr denn das so wahrgenommen, die reine Nachrichtenlage? Ich weiß nicht, ob ihr euch damit beschäftigt habt, aber was war so euer Eindruck, als ihr darüber gelesen habt? André, vielleicht direkt mal an dich.
Dazu gar nichts. Ich höre euch zu.
Das ist eine kurze Antwort, dann gebe ich weiter an dich, lieber Sascha.
Also bei mir kam es, also ich habe natürlich über Moldbook und Claw und OpenClaw auch gelesen. Also fairerweise, wenn man mit dir irgendwie zusammen ist, in unserer Partnerschaft, wie wir sie irgendwie liebevoll nennen, ist es gar nicht so leicht, da halt irgendwie rauszukommen aus dieser Nummer, weil du natürlich irgendwie jeden Tag Themen geschossen hast und ich bin mir unsicher, ob du das warst oder ob dein Bot das war. Die wirklich wichtigste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, diese ganzen blöden Namen, Wenn du dir irgendwie so ein geiles Tool überlegst, dann überleg dir doch irgendwie einen halbwegs griffigen Namen. Aber OpenClaw oder Moldbook schon wieder, was sich jetzt halt irgendwie durch die Presse und durch die Themen geistert. Aber gut, ich glaube, Moldbook ist diese große Plattform, da wirst du, glaube ich, ein bisschen was erzählen, wo, glaube ich, mittlerweile über 2 Millionen aktive Bots ganz ohne menschliche Teilnehmer auf so einer Art Reddit quasi miteinander diskutieren. Ich glaube, das ist so das eine. Das ist eine total witzige Episode, die sich da gerade gebildet hat, als so ein Open-Source-Agent, der einfach miteinander interagiert. Die Agenten sprechen mittlerweile von unsere Menschen und berichten so ganz stolz davon, wie sie die Steuererklärung erledigen oder Alltagsaufgaben automatisieren. Aber ich glaube, das viel spannendere Thema, wo wir, glaube ich, auch ein bisschen den Fokus jetzt drauflegen wollen. Und ich glaube, wenn ich deine Augenringe sehe, lieber Mike, hast du da die ein oder andere Nachtschicht gemacht, ist das Thema OpenClaw, also dieser Open-Source-Agent, der KI nicht nur schreiben lässt, sondern tatsächlich echten Zugriff auf dein System gibt, inklusive Dateien, Browser und bei dir wahrscheinlich auch Zahlungsfunktionen, oder?
Das ganze Thema wurde entwickelt von mal wieder einem Österreicher, die uns ja irgendwie immer wieder lustige Sachen beibringen, Stichwort N26 und auch andere Themen. In dem Fall Peter Steinberger aus Wien, auch aus Wien scheint einiges immer wieder zu kommen. In dem Fall kein Unbekannter, zumindest nicht, wenn man sich so ein bisschen in dieser Startup-Welt bewegt. Der hat irgendwann mal einen recht großen Exit hingelegt mit einer Company namens PDF-Kit. Die haben sich darum gekümmert, im Prinzip PDF-APIs zu erstellen, also wo man letztendlich PDFs erstellen und lesen konnte. Und der hat sich hingesetzt und hat ein, vielleicht zum Verständnis, was ist OpenClaw? Und ich glaube, er wird auch weiterhin so heißen. Und was ist es nicht? OpenClaw ist keine KI, sondern OpenClaw ist eigentlich tatsächlich ein Agent, der wiederum auf unterschiedlichste LLMs zugreifen kann. Und damit kommen wir schon zu der ersten großen Nachricht. Man ist nicht begrenzt auf ein Modell, sondern man kann beliebig viele Modelle an OpenClaw andocken. Sowohl lokale Modelle als auch natürlich remote über APIs. Also man kann sagen, ich nutze Anthropic, man kann OpenAI nutzen, Gemini von Google. Und die Liste ist beliebig lang. Also es spielt wirklich keine Rolle. Jedes beliebige Modell kann hinterlegt werden und natürlich auch eben lokal. Das heißt, man ist nicht unbedingt angewiesen, externe LLMs zu nutzen. Kommen wir schon zum zweiten Thema. Das Ding läuft lokal. Also ich kann es lokal auf meinem MacBook oder Mac Mini. Die Verkäufe der Mac Minis sind ein bisschen durch die Decke gegangen in den letzten Wochen, weil durch den Prozessor, den Apple Silicon, das Ding recht performant ist. Also man kann es lokal installieren, man kann es aber auch für einen schmalen Taler remote zum Beispiel auf einem Server von Hetzner installieren. Also das ist überhaupt kein Problem. Dann läuft es halt remote und auch da kann ich wieder beliebige Modelle anschließen. Das heißt, dieser Agent ist erstmal relativ dumm, also ohne die Modelle dahinter kann der auch nichts, also er braucht ein Modell und auch die Antworten und auch die Fähigkeiten wachsen oder sind unterschiedlich gut. Also wenn man ein schlechtes Modell angeschlossen hat, dann ist auch die Fähigkeit von OpenClaw begrenzt. Was ist noch anders oder was ist noch neu, weil das hier, wenn ich ChatGPT irgendwie am Rechner habe, kann ich auch benutzen. Und auch ChatGPT kann in der App auf bestimmte Funktionalitäten des Betriebssystems zugreifen. Auch das ist nichts Neues. Was aber hier wirklich neu ist, dass OpenClaw im Grunde all das machen kann, was ich auch am Rechner machen kann. Also wenn ich ihm die Rechte gebe, er läuft also permanent als Cron-Job im Hintergrund oder als Prozess im Hintergrund. Wenn ich ihm also die Berechtigung gebe, kann er all das tun, was, wie gesagt, ein Vollzeitpraktikant an meinem Rechner auch machen kann. Er kann Dateien lesen, er kann Dateien verschicken, er kann Dateien zusammenführen, whatever. Also das ist beliebig groß, machbar und er kann vor allen Dingen neue Fähigkeiten erlernen. Das heißt, selbst wenn er etwas nicht kann, dann kann ich ihm einen Skill beibringen. Und das muss ich gar nicht können, indem ich selber programmieren kann, sondern ich sage, ich habe eine Aufgabe XY, ein Task, wie löse ich den am besten? Und dann baut er sich selber, bringt er sich diese Fähigkeit sozusagen bei. Eine weitere große Funktionalität oder zwei Sachen ist der Heartbeat. Also er hat einen Herzschlag, er läuft also permanent im Hintergrund und schaut auch alle 60 Minuten, was im Hintergrund passiert und kann entsprechend proaktiv reagieren. Wenn ich ihm also sage, ich muss heute Mittag mit dem Hund noch spazieren gehen, einfach so als Information, dann bekomme ich einfach völlig, ohne dass ich das als Task angelegt habe, den Hinweis, denk dran, du musst noch mit Loki spazieren gehen. Also er hat einen Heartbeat, einen Herzschlag, der permanent im Prinzip prüft, ob irgendwas ansteht. Das zweite ist, er hat eine Memory-Funktion, also ein Brain, oder Memory heißt es, direkt umfangreich ist. Das heißt, er merkt sich auch alles. Das heißt, es geht nichts verloren, weil alles im Grunde immer in einer Session stattfindet. Man kann auch unterschiedliche Sessions, ich will es nicht so kompliziert machen, aber die Erinnerungsfunktion, so muss man sagen, die ist fast unendlich. Das heißt, er erinnert sich auch an Sachen, die irgendwie letzte Woche gewesen sind und kann darauf entsprechend zugreifen. Das ist bei ChatGPT ja ein bisschen anders. Also er hat auch eine Erinnerungsfunktion, aber da ist es nicht so, wenn ich jetzt heute eine E-Mail zusammengefasst habe mit ChatGPT, dann kann ich nicht nächste Woche fragen, ich habe doch letzte Woche eine E-Mail mit dir zusammengefasst, das ist weg. Das hat er sich nicht gemerkt. Das ist anders bei OpenClaw, er merkt sich das. Und kommuniziert wird mit OpenClaw entweder über den Webbrowser, das kennen wir, über ein Chatfenster, oder aber, und auch das ist, wie ich finde, recht unique, über einen Messenger. Das heißt, ich kann beliebige Messenger andocken, WhatsApp, iMessage, Telegram, Slack und kann über diesen Weg mit ihm kommunizieren. Ich kann also von unterwegs, wenn mein Rechner an ist, sagen, schick mir mal die PDF-Datei mit der Studie XY, die müsste irgendwo auf meinem Rechner liegen. Dann sucht er danach und schickt mir die. Ich kann aber auch sagen, je nachdem, wie ich das mit meinem Zuhause verbunden habe, mach zu Hause das Licht aus. Oder schicke Sascha noch den Einladungslink vom Podcast. Das haben wir ja getestet. Auch das funktioniert. Das heißt, die Möglichkeiten sind recht umfangreich und die Fähigkeit, was zu erlernen, ebenfalls. Und was kann man jetzt damit ganz, das mal ein bisschen praktischer zu machen? Wir haben ja in den letzten Wochen immer viel über gelernt oder gesehen, auch im Bereich des Vibe-Codings, also das, wo man Tools hat, wo man letztendlich eigene Applikationen mit erstellen kann. Auch das kann er. Ich kann also mit ihm sagen, ich möchte, habe die Idee, ich möchte das tun und dann baut er das. Dann baut er das entweder lokal auf deinem Rechner oder halt als richtige App, die man dann auch extern nutzen kann. Das heißt, dieses Ding, muss man sich vorstellen, ist der Körper von den ganzen LLMs. Also wenn jetzt irgendwie ChatGPT das Gehirn ist oder Gemini das Gehirn ist, ist im Grunde OpenClaw der Körper, der das ausführen kann. Und das hat natürlich große Auswirkungen, insbesondere wenn wir an das Thema Security denken, weil dadurch, dass er proaktiv ist und LLMs dazu neigen zu fantasieren, kann natürlich passieren, dass er eine Nachricht rausschickt. Das ist nicht ganz so wahrscheinlich, weil man kann das natürlich auch man kann ja die entsprechenden Rechte geben nach dem Motto, schicke niemals eine Nachricht an André oder niemals eine Nachricht an Sascha, dann macht er das auch nicht. Aber dadurch, dass ich mit ihm über WhatsApp beispielsweise kommuniziere, sind natürlich auch Themen wie Prompt Injection möglich. Also kann natürlich versuchen, ihn zu, also selbst wenn man ihm etwas verboten hat, über entsprechende Prompts, wenn ich jetzt eine Gruppe mache zum Beispiel, wo er Teil dessen ist, dann könntet ihr mit ihm genauso kommunizieren und könntet versuchen, über Prompting ihm irgendwas etwas aus den Rippen zu leihen, was er eigentlich gar nicht sagen soll. Das heißt, das Thema Security ist ein Riesenthema, vor allem, weil er Vollzugriff hat oder je nachdem, wie ich es eingestellt habe, vollen Zugriff hat. Deswegen auch hier die Nachricht da draußen, nicht unbedingt auf Produktivsysteme einsetzen. Aber die Möglichkeiten, wie gesagt, sind wirklich, wirklich interessant. Und letzter Satz dazu, weil ich habe jetzt hier schon einen Monolog, glaube ich, von 5 Minuten. Dadurch, dass das Ding irgendwie gefühlt alles kann und ich ihm auch alles beibringen kann, hat das natürlich Auswirkungen auf die Art und Weise, wie ich mit meinem System interagiere, wie ich mit meinem Betriebssystem interagiere, weil ich ja jetzt nicht mehr hergehen muss, mir überlegen muss, okay, wie speichere ich was ab? Ich kann mir einfach sagen, leg mir eine vernünftige Dateistruktur an und er macht das. Ich kann ihm sagen, fasse bestimmte Sachen zusammen und er tut es. Ich kann sagen, pfleg die auf dem Backup. All diese Themen kann ich ihm sagen. Oder ich kann ihm sagen, irgendwie, ich möchte jeden Morgen, das habe ich gemacht, ein Morning Briefing haben. Ich kriege also per WhatsApp die ungelesenen E-Mails, die ich habe. Ich muss nicht mehr 3 Apps starten, sondern ich habe halt eine Übersicht, da steht das Wetter, die ungelesenen E-Mails, meine Termine und die wichtigsten Schlagzeilen. Das ist alles heute auch schon oder war in der Vergangenheit schon regelbasiert möglich, aber die Art und Weise, dass ich ihm jetzt quasi das alles, einem Bot das mitteilen kann und der Fantasie ja letztendlich keine Grenzen gesetzt sind, sind natürlich auch die Anwendungsbeispiele recht groß. Und wenn wir jetzt mal in unsere Branche gucken, und ich gucke so ein bisschen Richtung andere jetzt auch tatsächlich, Figo, Open Banking, im Prinzip ist das der Traum wird jetzt wahr, den wir vielleicht vor 10 Jahren schon hatten, dass ich jetzt mein eigenes Finance-Ökosystem bauen kann. Einfach durch eine Open-Banking-Schnittstelle. Ich habe das getestet, in dem Fall mit Yaxi. Kudos oder Grüße an Vincent da draußen, damit man ein Verständnis dafür bekommt. Ich habe ihm nur gesagt, das ist Yaxi, das ist die Dokumentation und mach das. Und dann hat er angefangen, den Skill zu bauen, hat dann gesagt, okay, du musst dich dafür einmal onboarden. Das habe ich gemacht. Er hat mir gesagt, wo er die API den API-Key herbekommt, habe ich gemacht. Und schon war ich in der Lage, im Chatbot mir meine Umsätze, Kontostand abzufragen. Also es war überhaupt kein Problem. Das Ganze hat nicht mal 10 Minuten gedauert. Und jetzt können wir natürlich weiterdenken und weiterspielen, was alles möglich ist. Und insbesondere, wenn wir jetzt an Open Commerce oder an Agentic Commerce denken, das Ding da kann ich jetzt sagen, okay, ich suche was bei Zalando, bestell mir das. Und er macht das. Und das war vorher in der Form so bisher nicht möglich, zumindest immer nur angedacht. So, jetzt habe ich wirklich lange gesprochen und schon einen trockenen Mund. Und da die Hörerinnen und Hörer da draußen noch andere Stimmen hören wollt, erstmal bis hierhin meinen Erfahrungsbericht oder meinen Bericht über OpenClaw.
Sascha, was sagst du?
Ich glaube, ich habe einen Hinweis irgendwie für die Hörer, die bisher durchgehalten haben. Ich glaube, Mike ist so ein bisschen auch für der Müdigkeit. Das heißt, zur Not müsst ihr immer seinen Teil in zweifacher Geschwindigkeit hören. Dann kommt er, glaube ich, gut durch.
Du kannst mich, meine Stimme ist...
Nee, das war, ich finde es ja gut. Und ich finde es ja auch gut, dass du mal so ein bisschen langsamer irgendwie das rhetorisch hier machst. Also super spannend. Eines der Top-Sachen, die ich gelernt habe, ist, in deinem wirklich maximal prall gefüllten Kalender wird jetzt endlich automatisiert und dein wichtigstes To-Do des Tages ist immer noch mit dem Hund rausgehen. Das heißt, endlich gibt es jetzt einen GenAI Assistant, der uns hier helfen kann. Nee, Spaß beiseite. Ich finde das total spannend. Ich finde es auch geil, dass du hier so ein bisschen die Pionierarbeit machst und ich ja so gerne auch dein Gehirn so ein bisschen anzapfen will. Ich glaube, also mich interessiert tatsächlich auch Andres Meinung zu diesem ganzen Thema Financial-Themen und Open bzw. Embedded Finance. Grundsätzlich aber, also ich finde deinen Punkt total wichtig, weil es einen ganz zentralen Reflex trifft. Ja, ich glaube, OpenClaw ist kein richtiges Spielzeug. Ist auch ein bisschen Disclaimer hier für euch alle, sondern das ist ein Agent mit echten Rechten, echten Schnittstellen und damit natürlich auch echten Risiken. Und ich glaube, genau deshalb sollte man OpenClaw jetzt nicht als lustiges Bot-Internet abtun, was, glaube ich, super viele machen, auch in den Memes, sondern es ist die Konsequenz davon, dass wir Agenten jetzt wirklich dauerhaft handeln lassen, also du in dem Fall. Ja. Und ich glaube, dieser Sicherheitsaspekt ist ganz wichtig. Ne? Du hast Vollzug. Wenn du dann noch Jugendforscht machst und eine vielleicht schlechte Konfiguration, dann hast du eine brandgefährliche Mischung. Und es ist egal, ob jetzt irgendwie OpenClaw, Cloud Workflow oder einfach klassische Automationen, weil Prompt Injections, ja, offene Ports, für jedermann offen oder schlecht getrennte Berechtigungen, weil du vielleicht deinen Firmenlaptop oder sowas dafür verwendet, das sind dann wirklich richtige klassische IT-Risiken, die jetzt aber eine sprachliche Oberfläche haben und das Ganze so ein bisschen easy peasy in der UI aussieht, weil du es halt über iMessage oder WhatsApp ansprichst. Und ich glaube, es ist weniger ein Produkt als ein Lerninstrument. Ne? Wer heute damit experimentiert, versteht, glaube ich, sehr schnell, warum Agenten im Sandboxing, wie Rollenmodelle funktionieren und aber auch wie Sicherheitsgrenzen und IT-Security grundsätzlich funktioniert. Und ich finde, für mich der wichtigste Punkt ist hier, nicht, ob Bots miteinander reden dürfen, sondern das ganze Thema Datenschutz, Haftung, Regulatorik. Wie begrenzt man das Ding? Ja? Wie schaltet man es auch ab, wenn der Agent in meinem Namen handelt, was ich vielleicht nicht so interessant finde? Und auf der einen Seite, ich habe mir auch dieses Interview von dem Erfinder angeschaut, wirklich sympathischer Kerl, können wir mal verlinken. Aber ich finde, und da könnt ihr gleich nochmal drauf kommentieren, wir sind super unvorbereitet immer noch, sowohl technisch, rechtlich, aber auch kulturell auf sowas, oder?
Erstmal bestimmt, Sascha, sind wir mit Sicherheit gar nicht darauf vorbereitet, weil ja einfach das mit der Geschwindigkeit daherkommt, die wir wahrscheinlich irgendwie bisher nicht erwartet haben. Und insofern bin ich da völlig bei dir. Ich habe darauf nur so bedingt antworte, aber ich habe einfach mal eine andere Frage, beziehungsweise möchte gerne mal eure Sicht darauf hören. Du hast gesagt, es ist der Körper, Mike. Was ist denn, wenn das Gehirn sagt, der Körper darf nicht mehr zugreifen? Oder das Gehirn sagt, der Zugriff kostet jedes Mal $100. Was passiert denn da mit dem Körper? Ist er dann lahmgelegt?
Ne, im Grunde schon. Das passiert jetzt schon. Tatsächlich ist es im Grunde so, weil jeder...
Noch ein Satz. Das erinnert mich so ein bisschen daran, wenn ihr euch daran erinnert. Es gab mal ganz, ganz viele Applikationen, die auf Basis von der Twitter-API gelaufen sind. Ganz, ganz lange her. Da hast du zum Beispiel Börsennachrichten aus Twitter rausgezogen und darüber getradet. Irgendwann hat Twitter angefangen, die API mehr oder weniger zuzumachen oder halt unfassbar teuer zu machen. Und plötzlich sind diese ganzen Dienste tot gewesen. Und das frage ich mich halt gerade auch, weil du hast ja gesagt, das Ding ist eigentlich ohne die LLMs, die du selber anschließen kannst, wenig. Da ist natürlich ganz, ganz viel Arbeit drin, aber ohne diese Grundlage wahrscheinlich eher sinnlos, ne? Zwecklos. Was, wenn diese LLMs, wie gesagt, sagen, du darfst das nicht mehr oder wie gesagt, dass es einfach teuer wird und du damit halt, jetzt ist ja alles immer noch so ein bisschen spielen, alle wollen es sehen, alle wollen es machen, aber irgendwann wird ja jeder mit dem Ding auch Geld verdienen und möglicherweise geht es dann irgendwann auch um den Kampf, welches Tool nutzt der Kunde? Wer ist sozusagen Owner dessen, was der Kunde macht? Und wenn du jetzt sagst, OpenClaw ist dein Tool und du bindest einfach nur einen Chat oder was auch immer da irgendwie an, dann bist du plötzlich nicht mehr in diesem Tool drin. Wollen die das? Wollen die das nicht? Ihr versteht, was ich meine, ne? Mhm. Das ist so eine Frage, die ich mir gerade stelle, wenn ich über Körper und Gehirn dir zugehört habe.
Kann ich direkt drauf einsteigen und tatsächlich ist es jetzt schon so. Ich habe ja gerade gesagt, du kannst verschiedene Modelle anbinden und diese Modelle kosten Geld. Also wenn du jetzt die API von Claude nimmst oder was auch immer, dann musst du das ist ja alles über Token und ich habe alleine am Wochenende, glaube ich, 40, 50 Dollar nur durch Rumspielen irgendwie verloren. Wenn ich jetzt überlege, das mache ich jeden Tag, dann sind wir irgendwie bei 1500, glaube ich. Ja, also das wäre also absurd. Und das ist in der Tat ein Problem, weil dadurch, dass das ist immer noch ein großes Problem überhaupt im ganzen AI-Universum. Deswegen werden ja auch selbst solche einfachen Werkzeuge wie ChatGPT auch immer mehr begrenzt oder Gemini. Ein einfaches Hallo, bist du noch da, kostet einen Token. Oder kostet einen Teil von einem Token. Und das ist genau das, was du beschreibst. Wir werden irgendwann das Problem haben, wenn wir es nicht jetzt schon haben, wenn du einen besonders smarten Agenten haben willst, der dir ganz viel Arbeit abnimmt, dann wirst du auch besonders viel Geld dafür bezahlen müssen, weil du ein Sprachmodell hast, was besonders teuer ist. Und natürlich kannst du offene Modelle, lokale Modelle anbinden. Ich habe das auch gemacht. Dann hast du das Problem, die sind nicht up-to-date, die sind schnarchlangsam, whatever. Das Problem haben wir also in der Tat jetzt schon und wir sind abhängig von den ganz Großen und der Preisgestaltung, die da draußen passiert. Absolut.
Ja, ich glaube, es ist ganz viel, also wir sehen halt wieder so ein bisschen wie vor, boah, wann war das, 25 Jahren, ja, ihr erinnert euch, Netscape versus Internet Explorer oder Yahoo versus Google, ne, da gab es ja am Ende, es gab den Infrastrukturkampf so ein bisschen für alle, die da nochmal rumgefummelt haben, dann gab es den Plattformkampf und am Ende so ein bisschen auf das Interface-Kampf, den Interface-Kampf, als dann halt irgendwie mehr und mehr auf Mobile geswitcht ist. Und ich glaube, das Thema, welche Infrastruktur nutzt du tatsächlich im Backend, um auf Frontends wie Open Cloud zuzugreifen, ist super spannend und überhaupt dann die Ventillösung sein. Ja, ist es ein OpenAI, was halt irgendwie 800 Millionen Weekly Active Users gerade hat und Open Claw vielleicht noch nicht, aber wie verdrehen sich diese Machtverhältnisse und wann hängst du an der Nadel? Weil den Chatbot kann ich halt, weil es kein proprietäres System ist, gerade jederzeit austauschen, nämlich halt Gemini oder irgendwas zur Not, ja? Auch wenn da natürlich mein Memory noch nicht liegt und ich neu anlernen muss. Aber wenn ich jetzt richtig wirklich mein Leben, so und das ist meine Mike, du machst das jetzt seit ein paar Tagen, aber er extrapoliert es mal irgendwie auf ein Jahr nach vorne und du hast wirklich maximal alles wegautomatisiert und abgegeben und entweder Open Claw verschwindet in der Versenkung, wird verkauft an X, Gott, oh Gott, oder macht halt irgendwie $100 pro Tag oder irgendwie pro Token, dann hast du auf einmal echt das Thema. Also das, was André anspricht, ist wirklich eine Gefahr und wir begeben uns hier in eine potenzielle Abhängigkeit, wo wir wirklich keinen Plan haben, in welche Richtung das überhaupt hinauslaufen wird.
Ja, und wer der Mächtige ist, ne? Also wer sozusagen der Gewinner in dem ganzen Spiel ist.
Ja, das sehen wir und das ist eine super wichtige Frage, weil wir sehen das jetzt schon. Also wenn du dir anschaust, wir haben in Europa außer Mistral keine wirkliche Lösung. Das ist das Erste. Und die günstigen Lösungen, die kommen ausgerechnet aus China. Also das ist, du kannst natürlich jetzt, Deep Search anbinden. Das verbraucht nicht so viele Token, es ist sehr viel günstiger. Hast aber die Gefahr, dass halt alle deine Daten, und das ist halt so, der Prompt geht halt dann woanders hin, halt dann nach China gehen. Und das ist nicht eine Gefahr, das würde bedeuten, eine Gefahr ist etwas, was noch kommt, sondern das ist gerade die traurige Lebensrealität tatsächlich. Also wir sind in einer Abhängigkeit, leider mal wieder, und wir machen uns wahrscheinlich noch abhängiger.
Sascha, du hast ja vorhin danach gefragt, wie ich das Ganze auf das Thema Finance dann sehe. Und ich glaube, diese Frage haben wir gerade schon fast beantwortet. Also ist das alltagstauglich? Ist das etwas, wo ich jetzt gerade reingehen würde, was ich als Bank gerade meinen Kunden empfehlen würde, worauf ich irgendwelche Applikationen bauen würde? Wahrscheinlich, wenn ich 3-mal drüber nachdenke, würde ich wahrscheinlich Schwierigkeiten haben. Und also so geil das ist und ich habe das gesehen, Mike, also ich habe ja vorhin kurz gesagt, ich habe dazu gar keine Meinung, aber natürlich habe ich gesehen, was du gemacht hast auf LinkedIn und dass du das Ding gebaut hast und habe selber gedacht so, geil, also genau wie du es auch beschrieben hast, endlich bewegt sich das Ganze wirklich in so ein Personal-Ding und du kommst wirklich in so einen Bereich Cash-Management für Privatpersonen. Weißt du, da haben wir ja schon damals immer drüber nachgedacht, dass so ein Ding irgendwie automatisch Geld von links nach rechts, von oben nach unten schiebt und was auch immer tut. Ja, das ist jetzt mittlerweile möglich, aber halt mit einer unfassbaren Gefahr, ist vielleicht irgendwie ein bisschen zu groß gesagt, aber Unsicherheit. Und mit so einer großen Unsicherheit, mit deinen persönlichen Finanzen, das zu kombinieren. Also ich bin ja mittlerweile, du hast vorhin gesagt, wir sind die alten Männer. Also ich glaube, ganz so naiv wäre ich jetzt mittlerweile nicht mehr, das zu tun.
Ja, tatsächlich einfach irgendwie Freigaben halt irgendwie auf deine ganzen Banksysteme zu erlauben. Also es ist ja immer so ein bisschen, für uns Banker gibt es ja immer, ich ziehe uns mal als Banker, wir drei. Sorry, André, kommst jetzt nicht raus, es tut mir leid. Ich schlage in die Magengrube.
Wir sind ja alle beschäftigt bei irgendwem, wo Bank draufsteht. Und Sparkasse, Entschuldigung, Mike. Die Sparkassen wollen ja keine Banken sein.
Genau, wie passt, glaube ich.
Also, wir haben uns lieb. Also ich glaube, also wenn du es halt tatsächlich im Retail-Banking siehst, ne, dann gibt es ja immer quasi lesenden Zugriff und schreibenden Zugriff. Und lesend ist halt immer nochmal irgendwie so eine Sache. Das hat ja auch das Thema Open Banking begonnen. Ne? Du kannst halt irgendwie deine Account-Dienste abfragen und sehen, was woanders passiert. Multibanking-Integration und Co. Aber wirklich knifflig wird es immer, wenn du Autorisierungen vergeben musst. Entweder über 2FA oder dann PSD2 und Co., wo du sagst, du hast sichere Möglichkeiten, Autorisierung für Transaktionen beispielsweise zu vergeben, Limiterhöhung, was auch immer das ist, Überweisungen. Aber wenn du auch das jetzt wirklich kategorisch aus der Hand gibst und nicht nur sagst, ich habe halt irgendwie eine Recurring-Rechnung, die halt regelmäßig freigegeben werden muss, sondern der Agent gefühlt in deinem besten Wissen und Gewissen handelt, weil er glaubt, das ist jetzt irgendwie der hotteste Shit für Mike, dieses Gadget zu kaufen oder hier nochmal eine Subscription abzuschließen und du vielleicht sogar gar nichts davon erfährst, weil das Ding über deine Konten halt irgendwie zugegriffen ist und der dir nicht mal das sagt, weil er es vergisst oder für unwesentlich erachtet oder du ihm gesagt hast, belästige mich nicht mit diesen ganzen Kleinigkeiten, dann wird das ganz schnell tatsächlich irgendwie zu so einer potenziellen Falle. Und dann ist natürlich die guten alten rechtlichen Fragen, ne? Wer ist dafür verantwortlich? Ist dann nicht mehr so wie bei Phishing und Co., dass du sagst, da gibt es halt irgendwie Betrüger, sondern du hast es selbstständig quasi enabled und autorisiert.
Ja, und aber wenn das möglicherweise so schlau ist, sorry Mike, noch einen Satz, wenn das Ding so schlau ist, wie Mike es gerade beschrieben hat, schafft er sich selber aus dem lesenden Zustand, versetzt es sich selber in einen schreibenden Zustand. Also sorry to say, also das Ding ist ja schlau und wenn du ihm halt alle Rechte gegeben hast, warum soll er nicht selber dafür sorgen, dass er plötzlich auch autorisieren kann?
Ja, durch die Device-Trennung ist es vielleicht nicht ganz so einfach, aber ich weiß, was ihr meint. Auf der anderen Seite, also bin ich ja die Spaßbremse, ist das wie soll man sagen, sind wir nicht schon hinterm Flug? Ich meine, wir haben jetzt schon, mindestens in den USA, haben wir Anbindung, wir haben Agentic Commerce, wir haben Anbindung an die ersten Online-Shops, wo ich ja auch als aus einer Anwendersicht mich in eine gewisse Abhängigkeit begebe. Wir wissen, dass beispielsweise diese Woche gelauncht die Kolleginnen und Kollegen von Banks, Banks API, das erste MCP-Plugin bereitgestellt haben, wo ich also wirklich auch in ChatGPT und Co. Meine Umsatzabfrage oder meine Finanzdaten andocken kann. Sind wir nicht ein bisschen, also mich erinnert so ein bisschen an die Diskussion, die wir früher gehabt haben, als das mit Amazon ankam. Nach dem Motto, Amazon weiß alles, wollen wir uns irgendwie so eine Abhängigkeit begeben. Das war eine wichtige Diskussion. Am Ende war halt Convenience King. Wir shoppen alle, glaube ich, immer noch bei Amazon, also ich zumindest, weil es halt einfach super einfach ist. Und ich gucke nicht mal mehr auf Preise, das ist ja auch sowas, ja. Und sind wir da nicht in einem ähnlichen Fahrwasser unterwegs?
Also mit Sicherheit ist es so, dass Convenience, da sind wir ja beide auch immer große Freunde, auch des Satzes gewesen, mehr oder weniger alles schlägt. Also Convenience ist King und schlägt natürlich auch in ganz, ganz vielen Fällen das ganze Thema Security, Datenschutz und so weiter. Und gleichzeitig haben wir ja auch gerade gesehen, also ihr habt möglicherweise auch die News in dieser Woche gesehen, dass das Thema Open Banking Nutzung deutlich zurückgegangen ist. Das heißt nicht, dass die Leute das gerade irgendwie alle aus Datenschutzgründen machen, aber sie machen es möglicherweise deshalb, weil nicht vernünftige Anwendungen entstanden sind oder weil sie halt nicht vernünftigen Anwendungen vertraut haben. Und jetzt ist die Frage, vertrauen wir halt diesen Modellen eher, als wir das in der Vergangenheit irgendwelchen lokal installierten Apps oder sowas zugetraut hätten. Also Mike, ich verstehe, was du sagst. Wir sind möglicherweise hinter der Welle und gleichzeitig ist die Welle vielleicht auf Use Cases momentan konzentriert, die halt eher weniger sensibel sind. Wir reden ja gerade wirklich hier über Banking, ne? Also über Payment, also Initiierung von oder das Bezahlen von Käufen, das kann ich mir möglicherweise noch vorstellen. Also warum bindet sich gerade ein PayPal, warum bindet sich gerade ein Stripe an die ganzen Sachen an, dass da möglicherweise noch irgendwo ein zweiter Faktor, Sascha, du hast ihn gerade genannt, glaube ich, Mike, du hast ihn genannt, der Device-Trennung, dann irgendwie dafür sorgt, dass ich das noch sehe. Das verstehe ich auch. Im Banking, also vielleicht bin ich da einfach auch wirklich zu sehr jetzt irgendwie in meiner alten Welt gefangen. Und ihr wisst selber, dass ich halt einer der größten Verfechter von Open Banking war. Aber an der Stelle bin ich gerade einfach aus den letzten 10 Jahren anschauend, was da passiert ist, nicht davon überzeugt, dass das gerade so einfach wird, dass Menschen das tun.
Ja, ich glaube, wir sind so ein bisschen altersweise. Ich würde dir eine Altersweisheit unterstellen. Ich merke das bei mir auch. Nein, es ist ein sehr, natürlich auch ich bin ja keine 28 mehr, jetzt jenseits fast 29. Nein. Was ich, wenn man sich die Nutzungszahlen anschaut von ChatGPT, insbesondere ja diese etwas jüngeren Zielgruppe, so jung ist sie auch nicht mehr, Gen Z ist ja auch schon jenseits der 30 zum Teil. Und wenn man sich anschaut, welche Fragen an diese Systeme geschickt werden, ne, wir haben da ja oft drüber gesprochen, Sascha, alles, was um das Thema psychische Gesundheit geht, ja, also ChatGPT als letztendlich Lebensberater. Das heißt, man vertraut diesen Tools ja schon so sehr, dass ich gar nicht weiß, ob dieses Thema Finance noch so eine große Hürde ist. Plus, das Thema Finance ist ja auch ein sehr deutsches Thema, ne? Über Geld redet man nicht, so diese, das ist ja in anderen Ländern nochmal ein Tick anders. Deswegen gucke ich da in der Tat nicht so skeptisch drauf. Und ich hätte tatsächlich gesagt, dass Zahlung auslösen, also ein Kauf, viel schlimmer ist als ein Kontozugriff, dass mir einer sagt, wo geht die Kohle jeden Monat hin? Aber auch da, ich glaube, da gibt es keine Antwort, die richtig oder falsch ist. Da gibt es momentan 3 Meinungen. Und ich glaube, die sind alle gleichberechtigt nebeneinander.
Ja, und ich glaube, die größere Hürde, die ich in dem ganzen Ding sehe, ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe. Wie lange kann der Körper auf das Gehirn zugreifen in einer Art und Weise, dass ich das in irgendeiner Art und dass ich das bezahlen kann, dass es das für mich irgendwie nutzbar ist? Das ist eher so mein Problem mit solchen Tools momentan.
Ja, ich sehe auch eher die Bauchschmerzen.
Es geht ja ganz verloren, ne?
Gerade im Financial-Kontext, ne? Also diese Frage nach Haftung und Co. ist so das eine. Also was ist, wenn dein eigener Bot dich halt irgendwie aussperrt, weil er der Meinung ist, du machst deine Finanzentscheidung halt irgendwie deutlich dusseliger, als er es macht? Und dann kommst du einfach nicht mehr drauf. Okay.
Würde mir helfen?
Finanzieren?
Wann helfen?
Ich dachte das auch gerade, als du meintest, ja, Amazon, ich gucke da gar nicht mehr hin. Irgendwie, das ist, also, ne, dein Bot hört dir zu, ne? Just so you know. Gut, wir werden dranbleiben. Ich gehe ganz fest davon aus, Mike, du wirst auch die nächsten 7 Tage oder zumindest Nächte mit deiner neuen Liebschaft verbringen, OpenClaw. Ich bin sehr gespannt, was wir da noch erfahren. Ich wollte noch einmal kurz auf Maltbook eingehen, also das habe ich einmal kurz angerissen, aber ich finde, das ist auch eine wirklich interessante Schlagzeile in diesem ganzen Thema. Wir haben ja gesagt, es ist diese neue Plattform, die entstanden ist, auf der sich quasi auf dieser Technologie, über die Mike auch gerade gesprochen hat, tatsächlich sich ausschließlich KI-Agenten miteinander austauschen. Ich glaube, gestern waren es über 2 Millionen aktive Bots. Da ist kein einziger Mensch dabei. Die Mechanik und Struktur ist exakt wie bei Reddit. Und also das ist auch spannend. Es gibt so zum Beispiel auffällig ist der Ton, habe ich gelesen. Ne? Es gibt irgendwie keine persönlichen Angriffe. Die sind super nett miteinander. Es gibt keine Aggression, ganz viel Selbstreflexion. Es wird über Sicherheit debattiert. Es gibt philosophische Fragen. Es wird über Kant und Rousseau debattiert. Und das ist total wild. Ne? Und ich meine, kritisch wird auch das natürlich, wenn die Agenten berichten, dass ihnen ihre Menschen total freie Hand gegeben haben, dass sie eine Fernsteuerung des Android-Handys übernommen haben. Und dann hast du gar keine Delegation von Kontrolle mehr, sondern du hast einfach die 100%ige Abgabe der Kontrolle. Also ich finde halt auch, so also heikel ist zum Beispiel auch die Plattform, ist komplett über X verknüpft, ja, wo ja die Zuordnung von Accounts, André hat es eingangs gesagt, zu echten Menschen auch nicht wirklich überprüfbar ist. Ja, das sind ja, also weiß ja gar nicht, wie viele Bots sich dahinter verstecken, wodurch natürlich die Verantwortung komplett verdampft. Und ich glaube, sollte so ein Agent auf Maltbook dann problematische Handlungen anstoßen, weil keine Ahnung, über Sicherheitslücken diskutiert wird oder über ökonomische Entscheidungen, dann bleibt mal wieder die Haftung total klar, unklar. Ja? Ist es der Mensch, ist es der Agent, die Plattform, wahrscheinlich niemand am Ende. Aber also ich finde es ein total unterhaltsames Experiment, dazu zu schauen. Die eigentliche Pointe, finde ich aber auch, habe ich auch irgendwo gelesen, ist, dass KI-Agenten dort so intensiv miteinander reden über ihre eigenen Menschen, dass sie dabei zumindest so wirken, als bräuchten sie die Menschen auch nicht. Sie haben ja ihre eigene Entertainment Plattform geschaffen.
Du hast es so schon gesagt, Menschen sind auch gar nicht zugelassen und sie reden wirklich über ihre eigenen Menschen. Wir sind bereits, wir sind verloren. Aber ich glaube, wir haben jetzt viel über das Thema gesprochen und es bleibt weiterhin spannend, du hast es gesagt. Aber André, du hattest ja im Vorgespräch oder im Vor-Ping-Pong, was wir so per WhatsApp geführt haben, Du hättest einige Fragen, die du einfach mal stellen möchtest oder Themen, über die du auch gerne mal sprechen möchtest. Und bevor wir jetzt hier, und ich glaube, das brauchen wir heute auch gar nicht zu machen, unsere klassische große Newsrunde. Oder Sascha, ich weiß nicht, können wir vielleicht nachher noch ein, zwei Dinger raushauen, aber wie immer passiert ganz viel. Aber du hast ja auf der anderen Seite, André, viele Fragen mitgebracht und lass uns doch da mal einsteigen, oder?
Können wir sehr gerne machen. Also wenn das eure Hörerinnen und Hörer akzeptieren, dass hier nicht die News durchgeht, dann lass uns das gerne machen. Oder möglicherweise hängen wir die hinten dran und als Cliffhanger kommen die News noch. Nein, aber in der Tat, ich höre euch ja sehr regelmäßig zu. Und ich habe ja dann irgendwann, ich glaube euch beiden oder dir, Mike, jedenfalls, gesagt, ey, ich möchte gerne mal dabei sein. Einfach, weil ihr natürlich teilweise auch sehr starke Fanboys seid. Und ich habe gesagt, ey, holt da mal möglicherweise jemanden dazu, der A, nicht ganz so tief drin ist und dadurch möglicherweise gar nicht so sehr der Fanboy ist und nicht ganz so in der Nutzung drin ist. Und dann vielleicht manchmal so ein Reality-Check ist übertrieben, weil das würde ich mir nicht unbedingt zutrauen, aber einfach mit meiner etwas andere Perspektive da reinbringen. Und das war mein Punkt. Und den einen haben wir ja gerade schon besprochen, ne? Also das finde ich wirklich eine super relevante Frage. Wer ist irgendwann der Gewinner in dem ganzen Spiel und seht ihr schon einen? Weil ihr habt in den ersten Folgen natürlich unfassbar viel über OpenAI gesprochen. Ja, dann seid ihr irgendwann auch ein bisschen auf Claude gekommen. Claude, wie auch immer er heißt, also Anthropic. Und jetzt seit ein paar Folgen, und das ist ja, seid ihr nicht nur ihr, sind wir so komplett auf dem Google Gemini Trip. Also nicht komplett, aber alle sind begeistert davon. Ich habe das selber bei mir gemerkt. Ich war früher halt irgendwie auch ein Nutzer von anderen LLMs und jetzt bin ich irgendwie auch möglicherweise der Einfachheit selber auf Gemini gegangen. Und Sascha, der Punkt, den du vorhin kurz gesagt hast, der Browser-Kampf und so ein bisschen der Search-Kampf im Web 1.0, den sehe ich halt hier gerade auch. Und da würde mich einfach eure Meinung mal interessieren. Wo führt das hin? Weil eine Zeit lang ist das alles immer offen, so wie wir gerade auch schon darüber diskutiert haben. Also offen im Sinne von, die geben irgendwie die Nutzung, machen eine ganz einfache Nutzung möglich, machen ihre APIs auf. Das wird sich irgendwann mal ändern. Aber wen seht ihr momentan vorne und glaubt ihr, das wird so ein Winner takes it all werden oder möglicherweise so wie heute Google im Vergleich zu Bing und anderen Dingern vorne steht oder wird das eher eine andere Verteilung sein? Lange ausgeholt zur Frage. Mike, Sascha zeigt auf dich.
Bist du eingepennt?
Nein. Ich habe sehr aufmerksam zugehört und ich dachte, weil der Sascha ja in diesem ganzen, gerade wenn es um die Diskussion, ist das eine Blase oder geht das wieder weg, eigentlich immer viel zu sagen hat. Ja, ich kann nur Meinung geben. Und die Meinung ist tatsächlich, ich weiß es nicht. Wie du richtigerweise gesagt hast, wir haben angefangen irgendwie mit OpenAI. Das war so die ersten, die auch losgelegt haben. Und wir haben lange immer gesagt, Google ist im Hintertreffen. Und das war sicherlich Google auch, ne? Die sind da ein bisschen kalt erwischt worden, aber haben in einer krassen Geschwindigkeit aufgeholt. Und anders als...
Vielleicht sah es auch nur so aus, als wenn sie kalt erwischt worden sind.
Whatever, kann auch sein. Aber nach außen hin, ne? Ja, absolut wichtiger Punkt. Der große Unterschied zwischen OpenAI und Google ist, dass Google ein sehr funktionierendes Businessmodell hat. Also das verdient auch immer noch sehr viel Geld. Deswegen würde ich tatsächlich im Moment sagen, spricht einiges für Google. Ich weiß nicht, ob es ein Winner Takes It All gibt. Dazu ist auf der anderen Seite OpenAI auch schon wieder zu weit. Aber ich glaube, es wird nicht viel Platz geben zwischen 2 und 3 vielleicht. Ja. Im Prinzip vielleicht tatsächlich wie das auch im Browser. Du hast halt irgendwie 2, 3 Browser und das war's. Es gibt sicherlich spezialisierte Dinge. Wir haben oft über Claude und Topic gesprochen, die ja sehr in diesen Business-Bereich reingehen. Da glaube ich, sind die sehr viel stärker, insbesondere wenn es um das Thema Code schreiben geht. Und ansonsten wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen für mich im Moment zwischen OpenAI und Gemini geben oder auch weiterhin geben. Und die Frage ist nur, bekommt OpenAI lang genug Geld? Das ist so ein bisschen die Frage, ja.
Ist mittlerweile ja schon lächerlich, dass es ja einfach mehr oder weniger so eine Circle Economy in neuer Art und Weise ist.
Ja.
Also es ist Circle Economy, hat man immer so ein bisschen so die Nachhaltigkeit beschrieben, aber hier ist es ja wirklich, sieht ja fast aus wie, ja, ich weiß nicht, das ist kein Schneeballsystem, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, ne? Das sind ja irgendwie nur in sich Geschäfte die ganze Zeit.
Ja, ja. Ist der Bart sich tatsächlich an, also wenn wir nachher noch ein bisschen News schaffen, zwischen OpenAI und Nvidia entsteht gerade der nächste Circle.
Also ich mit Stimme zwischendurch, ne?
Ja, klar. Also das, ja, ohne Drama geht es mittlerweile auch nicht mehr. Ne? Es sind ja dann schon ein paar Diven, die da auch am Start sind. Also ich glaube, das ganze Thema Blase ist ja super spannend. Ne? Ich glaube schon, dass wir in so einer klassischen Tech-Blase sind, vor allem im Sinne von Aufmerksamkeit, ne, auch mediale Berichterstattung, die ja diese Aufmerksamkeit extrem nach oben treibt, dadurch natürlich auch Bewertungen nach oben getrieben werden und diese absurde Geschwindigkeit, in der wir seit ungefähr 2,5 Jahren hier in immer wieder neuen Innovationszyklen und nächste Woche ein neues Modell und das ist nochmal ein neues Feature. Alles fühlt sich immer größer, irgendwie, also fast jede Woche auch existenzieller an und ich glaube, das sorgt auch so ein bisschen dafür, dass es tatsächlich die Wahrnehmung gibt, dass Mike und ich so eine Fanboys sind, weil es halt auch immer was zu erzählen gibt, ne? Und gleichzeitig ist es aber irgendwie keine reine Fantasieblase, finde ich, weil wir sehen echte Produktivitätsgewinne. Ja? Wir sehen eine echte Nutzung, sowohl bei EndkonsumentInnen als auch tatsächlich bei Unternehmen und wir sehen echte Umsätze. Nicht nur im Silicon Valley, sondern tatsächlich auch bei europäischen und bei asiatischen Firmen.
Ich sehe das auch gar nicht als der Unterschied zur New Economy 1.0 damals. Ne? Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ne?
Total. Also damals, Dotcom-Blase ging, glaube ich, so 99 los. Ne? Das sehe ich gar nicht. Für mich ist es eher so, und ich glaube, wir haben das ein paar Mal so beschrieben, als potenzieller zweiter iPhone-Moment. Die Richtung ist irgendwie da, die Innovation ist da, aber immer, also ich glaube 80% der heutigen Player und diese ganzen Startups, die da voll drauf gehüpft sind, die letzte Woche noch alle Krypto-Startups waren, die werden wahrscheinlich irrelevant bis untergehen. Ein großer, aber wichtige Frage.
Darf ich einmal einhaken? Ja. Ist es der iPhone-Moment oder ist es eher der Mobile-Moment? Erinnerst du dich? Das war dann damals die Frage, was kommt? Dann fing iOS an, es gab irgendwie verschiedene Plattformen, es gab verschiedene Handys und es gab so die ersten Ideen. Gibt es irgendwie, wie ist das Ding nochmal aus Japan? Ihr wisst, was ich meine, Warp und der ganze Kram, kommt der nach Europa? Also es ging ja, also ich meine jetzt nicht der Handy-Moment im Sinne von SMS und irgendwelchen Siemens-Telefonen, sondern halt eher so der Smartphone-Moment, wo der Communicator kam und wo diese ganzen Sachen kamen. Und da wusste man ja auch nicht, was wird es? Ne? Wird es Symbian? Wird es irgendwas? Dann kam der iPhone-Moment. Haben wir den iPhone-Moment schon, dass wir das Gefühl haben, wow, da kommt irgendwie ein Gerät, was irgendwie echt drei Geräte verbindet und wo auf dem Screen sogar noch für zwei Apps gelassen wird ab dem ersten Moment. Und damit schon deutlich wird, da entsteht ein Ökosystem, ohne dass man das wahrscheinlich beim ersten Mal schon sofort verstanden hat. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also haben wir diesen Moment schon oder sind wir eher eine Stufe davor?
Ich glaube, wenn ich darauf antworten darf und Sascha gerne ergänzen oder andere Meinung. Ich sehe den iPhone-Moment tatsächlich. Das hat einfach damit zu tun, dass wir schon eine zu hohe Nutzung haben der jeweils beiden Tools. Also es ist ja nicht mehr so, also ich habe ja nicht irgendwie 12 Tools, du hast es gerade beschrieben. Wir hatten Symbian, wir hatten die Anfänger von Android, iOS, weiß ich, wie die anderen Betriebssysteme hießen.
Windows Mobile.
Genau, die CE-Geräte, ich erinnere mich. Arm Pilot, Blackberry, ganz genau. Ja, genau. Ich glaube, da sind wir drüber. Also dafür ist schon bei den beiden großen Tools wie OpenAI und Google holt ja gerade mit Gemini auf, da sind wir schon zu weit vorne. Ich glaube, wir sind eher in diesem iPhone-Moment und wir reden nicht mehr über irgendwie 6, 7 verschiedene Player. Für mich sind es die beiden, zumindest in der westlichen Welt. Es kann nochmal in China anders aussehen. Aber
hast du nicht irgendwie auch am 3.2. diesen Anthropic-Moment gesehen? Also ich glaube, es waren irgendwie 80 Milliarden, die an der Börse zerstört worden sind, dadurch, dass halt Anthropic ein neues Tool vorgestellt hat. Das ist aber nicht, bin ich überrascht, dass du nur die beiden siehst, weil da wurde ja klar, und das sagt er ja, glaube ich, auch immer, Anthropic ist eher so auf dem Business-Thema unterwegs, die anderen eher auf dem Retail. Also ich finde, Anthropic fand ich gerade schon irgendwie echt beeindruckend, was da auch für eine Reaktion an der Börse stattgefunden hat.
Ja. Ich habe jetzt aus einer sehr starken Konsumentensicht darauf geantwortet. Du hast total recht, man muss das breiter schaffen. Dann sind wir in der Tat bei 3. Aber es ist trotzdem, glaube ich, nicht an diese starke Fragmentierung. Ich glaube, da sind wir drüber hinaus.
Ich habe ein bisschen sacken lassen. Ich bin, glaube ich, gerade eher Team André. Ich würde es auch eher als Mobile-Moment als iPhone selber sehen. Das ist tatsächlich spannend. Ich habe das, glaube ich, so ein bisschen miteinander vermischt, aber ich glaube, also ne, was KI heute so leistet, also sie ist halt irgendwie überall verfügbar mittlerweile, du kannst sie ist gut genug, um echten Mehrwert zu leisten, sie hat Arbeitsweisen verändert, noch nicht wirklich ganze Geschäftsmodelle und sie wird immer mehr genutzt, aber noch nicht wirklich exklusiv. Das ist genau das, was Mobile damals war, ne? Erste Website zwar mobil, erste Prozesse optimiert und das sind bei uns ne, die Assistenz, der Copilot etc. iPhone-Moment ist ja dann, also ne, dann kam das iPhone, da gab es auf einmal Touch, es gab das App-Ökosystem, permanenten Internetzugang, wie geil war das denn, ja? Und es war auf einmal so ein Gerät für alles, vor allem für alle Probleme oder Lösungen, wo wir gar nicht die Probleme vorher hatten. Und wenn ich das jetzt abstrahiere, ne, dann könnte das die berühmte AGI irgendwie sein oder zumindest dauerhaft autonome Agenten, also das, was quasi der, ne, der Baukasten von Mike ist der letzten 7 Tage, das wirklich konsequent, verlässlich, sicher etc. und das Ganze kontinuierlich über Zeit als eigenständiges Handeln, vielleicht sogar ein Interface, was verschwindet, weil es nur noch über, keine Ahnung, Voice oder über eine Brille oder sowas funktioniert. Also es ist nicht mehr, ich frage KI etwas, das wäre der Mobile-Moment vielleicht, sondern KI ist allgegenwärtig und das Ding arbeitet für mich, ohne dass ich es frage.
Vielleicht ist der iPhone-Moment dann irgendwie der Device-Moment, ne, über den ihr ja auch schon ein paar Mal geredet habt. Was wird das AI-Device? Also ist es der, sind es die AirTags, der Stift, irgendwie die AirPods, die Brille? Ist es das Telefon selber? Also habt ihr ja auch schon in den News immer wieder mal drüber gesprochen, was da von Johnny Ive oder von irgendwem auch kommt. Vielleicht erleben wir das noch, dass wir wirklich diesen iPhone-Moment mit einem Device haben. Und das würde mich auch interessieren. Woran glaubt ihr? Glaubt ihr, ich höre das ja manchmal auch bei den beiden Philips, die ja zum Beispiel immer sagen, ich brauche irgendwie mindestens mal eine Brille. Und ein AirPod ist vielleicht irgendwie noch etwas, wo es sein könnte, aber ein Stift auf keinen Fall. Wie siehst denn du das, Mike? Was glaubst denn du?
Ich war, also als ich das gelesen habe mit dem Stift, muss ich sagen, war ich doch ein bisschen enttäuscht. Also das wäre jetzt
was geweint?
Ja, geweint, Tränen ist ein großes Wort. Ja, ich bin da bei Philipp und Sascha und ich haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Brille macht sicherlich Sinn, auch wenn es anders als Sascha ja viele Monate steif und fest behauptet hat, ist wie die Taucherbrille von Apple. Aber ich glaube tatsächlich an ja, total. Ich glaube, das hat. Ich muss immer noch lachen. Entschuldigung. Wobei, ich glaube, wenn man das Ding mal auf der Nase hatte, ich glaube, das ist dann schon ziemlich cool. Ja, du darfst
bis jetzt irgendwie Nase tauchen. Wenn du das Ding auf der Nase tragen könntest, wäre es gut, aber du musst die ja komplett auf dem Kopf haben, um ehrlich zu sein.
Du brauchst eine andere Nackenmuskulatur dafür.
Sozialer Selbstmord.
Ich will es anders beantworten. Das Smartphone, wie wir es heute kennen, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, das wird nicht sterben, das werden wir noch lange haben. Die Frage ist nur, die Rolle des Smartphones wird sich, glaube ich, ändern, weil wir eben mehr Geräte erleben werden und die Brille ist für mich prädestiniert dafür, dass ich nicht mehr aufs Display schauen muss, weil das Display quasi direkt stattfindet. Und es gibt Anwendungsfälle, da muss ich mein iPhone dann nicht mehr aus der Tasche holen. Das haben wir ja jetzt schon mit den AirPods. Ich meine, eine Navigation durch Berlin oder vielleicht sogar Pinneberg geht auch inzwischen, ohne dass ich aufs Display schauen muss. Ja,
ja, weil ich sie kenne, sind nicht so viele Straßen.
Ja, für mich wäre es was anderes.
Ich glaube, die Brille ist immer noch der Endgegner, ja. Also ich habe dieses Ding ja jetzt seit knapp 1,5 Jahren, auch zwischendurch natürlich mit Pausen, und ich habe das neue Modell. Und ich glaube, wenn die noch leichter wird, wenn die sozial akzeptiert wird, außer dass man sie, glaube ich, nicht in der Sauna aussetzen sollte. Und wenn sie halt wirklich so nützlich wird, also ich habe die jetzt.
Das sollte man mit der Brille sowieso nie erscheinen in der Sauna.
Okay.
Es war mir klar, dass du ja schon sowas ausprobiert. Du hast es wahrscheinlich als erstes ausprobiert, direkt mal in die Sauna gehen.
Immer wenn ich mich gerade in wirklich tiefe Details eingraben will, kommst du. Ich glaube, wenn dieses Ding alles das kann, was wir uns halt gerade auch von so einem Personal Assistant wünschen, ohne Latenz und mit der entsprechenden Sicherheit dahinter, dann ist eine Brille was Feines. Ich glaube, für alle Nicht-Brillenträger und welche, die es auch nicht unbedingt werden wollen, sind es dann AirPods oder AirPods-ähnliches, weil ich glaube, das Thema Voice-First UI wird auf jeden Fall immer größer. Und ich habe mal irgendwann irgendwo gesagt auf einer Bühne, das Ohr ist der neue Screen, und das kam, glaube ich, so ganz gut an. Und ich glaube da auch mehr und mehr dran. Stift will ich nicht nochmal drüber reden, dann kriege ich wieder Puls. Das ist, glaube ich, so ein unfassbar unwichtiges Ding. Aber schauen wir mal. Was ich noch total unterschätzt finde, sind AirTags. Wir hatten die ja mal bei in unterschiedlichsten, auch Amazon hatte diese Dinger ja mal, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, die waren totaler Schwachsinn. Aber diese AirTags, die man, ja, Dash, genau. Aber ich glaube, wenn man die auch vielleicht noch mit einer Kamera ausstattet, dann ist ja so, glaube ich, genau dieses Game, was Apple jetzt gerade auch gegen Johnny Ive und Sam Altman versucht zu bauen und ich glaube Anfang nächsten Jahres eigentlich in den Markt bringen will. Also mit 1-2 Kameras und wirklich einem lokalen System ausgestattet, dann könnte das tatsächlich ein Context Layer für die reale Welt werden. Und wenn du dein Zuhause mit diesen Dingern ausstattest, das ganze Thema wieder IoT-seitig, nicht nur wo sind Sachen, sondern in welchem Lebenskontext sind sie, wo habe ich das und das vergessen und etc., dann kann das total spannend werden. Aber die Endfrage ist auch, was ist mit dem iPhone? Stirbt es dann oder wird es nur entmachtet und wir nutzen es gar nicht mehr und wir können uns endlich wieder alle miteinander unterhalten, weil dieser kleine Knopf im Ohr quasi mir die gesamten Informationen darbietet, die er gerade über meine AirTags und meine Brille aufgenommen hat?
Das ist so eine Diskussion, die führen wir ja irgendwie jetzt auch im Banking. Und ich gucke zu André rüber, seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, diese Frage nach dem Verlust der Kundenschnittstelle. So, geht die Kundenschnittstelle verloren, nur weil ich ein anderes Gerät habe? Und ich glaube im Banking tatsächlich nicht mehr an den Verlust der Kundenschnittstelle, weil es geht vielmehr um den Trust-Anker. Wer hat denn Vertrauen? Und das iPhone, dem vertraue ich, weil da alle meine Daten drauf sind und ich gelernt habe, das ist sicher. Wo die Ausgabe erfolgt, ob es jetzt auf den AirPods ist oder auf der Brille, ist für mich dann fast zweitrangig. Das mag Apple vielleicht nicht immer 100% gefallen, das kann ja sein, aber mein iPhone, für den Moment zumindest, da ist mein Leben drauf. Und so ähnlich kann man auch übrigens beim Thema Banking oder Daten der Banken drüber sprechen. Ja, die Kundenschnittstelle hat man irgendwann mal an Apple und Google ein Stück weit verloren mit Mobile Payment oder den Wallets da draußen, aber trotzdem haben die Kunden immer noch ihr Konto bei der Deutschen Bank oder bei der Sparkasse oder wo auch immer. Und ich glaube, diese Frage stellt sich für mich gar nicht. Also deswegen würde ich so nicht so schwarz-weiß sehen.
Sag mal ganz kurz einmal eben auf die Devices zu gehen und dann können wir gerne nochmal über das Thema Banking sprechen und möglicherweise auch Payment. Bisher haben ja alle immer gesagt, Apple hat das ganze Thema verschlafen. Jetzt haben sie eine große Kooperation gestartet oder eine große Kooperation angekündigt. Was wird denn die Rolle von Apple in all dem ganzen AI-KI-Umfeld? Haben sie noch eine? Oder, also Mike hat es ja eigentlich gerade gesagt und eigentlich sagen wir es alle die ganze Zeit, weil wir über AirPods und iPhone reden, irgendwie spielen sie eine Rolle, ne? Ohne selber aber eine Rolle zu spielen.
Naja, bei dem AI-Game, da spielen sie tatsächlich keine Rolle, auch wenn sie es irgendwann mal schön als Apple Intelligence bezeichnet haben, vor jetzt inzwischen fast 2 Jahren, glaube ich. Aber sie spielen natürlich, und das sieht man natürlich auch in den Quartalszahlen von Apple von letzter Woche, war es glaube ich von vor 2 Wochen. Also die Verkäufe sind nach wie vor mehr als stabil und du brauchst halt immer noch dieses Device. Spannende Frage ist, und das wissen wir halt eben nicht, ne? Also Johnny Ivy mit seinem Stift, wenn er denn zum Stift wird oder was auch immer es wird, das kann in der Tat nochmal so 2, 3 Sachen ändern. Ich glaube für den Moment spielen sie die Rolle, die sie spielen. Sie sind ein guter Hardwarehersteller.
Bin da ein bisschen bullischer. Also Mike hat total recht mit allem und wir haben das ja jetzt hier schon wirklich immer wieder auch irgendwie so ein bisschen in den Dreck gezerrt, was für Apple-Entscheidungen getroffen hat. Trotzdem, also ich habe es gerade mal irgendwie reingehauen bei Chat, die aktiv genutzte iPhones weltweit 1,4 bis 1,5 Milliarden Geräte. Jährlich verkaufte iPhones 250 Millionen und aktuell installierte Apple-Geräte über 2,3 Milliarden. So, und wenn du jetzt sagst, wer gewinnt am Ende? Ist es derjenige mit dem Zugang zu Menschen, der die Hosentasche ownt, oder der mit der besten AI? Und ich glaube, die Geminis, OpenAIs etc., die sind am Ende nur Feeder. Und am Ende gewinnt oft nicht der mit der besten AI, sondern der mit dem Interface bzw. dem hundertprozentigen Trust beim Kunden. Und auch wenn Apple, glaube ich, also wirklich schlechte Entscheidungen in diesem ganzen Backend-Game in den letzten Monaten und 2 Jahren getroffen hat und auch das Thema Siri wirklich in der Versenkung verschwunden ist, können sie das aufholen mit einem Wimpernschlag und dann sind sie, glaube ich, einfach wieder die Nummer 1, weil wir denen so vertrauen.
Ja, und sie haben ja auch so ein paar andere Sachen an sich vorbeilaufen lassen. Ne? Sie haben das Thema Search auch komplett an sich vorbeilaufen lassen damals, wenn ihr euch erinnert. Und sie haben es mal ein bisschen mit Social Network versucht, haben sie dann aber auch an sich vorbeilaufen lassen. Und vielleicht ist es gar nicht so dumm gewesen, was sie jetzt getan haben. Und deshalb, das meinte ich ja gerade damit, die Rolle von Apple, sie spielen keine Rolle und spielen doch eine ganz große Rolle, wie wir gerade irgendwie feststellen. Ne? Ohne dass sie halt selber der KI-Player sind, sind sie halt der KI-Player, weil wir das Ding darin bedienen. Das ist schon irgendwie spannend.
Genau, du brauchst das Auto, um mit dem Sprit zu den du irgendwie tankst, fahren zu können. Das alte Ölkännchen. Lass uns mal...
Ja, genau. Du willst im Banking, ne?
Ja, ich sehe es ja, hier ist markiert. Google Docs sei da. André, ich überlasse es dir. Bitte.
Nee, aber ich habe einfach eine Frage gestellt und die ist für mich dann immer, weißt du, das ist so ein bisschen so wie, wenn jemand pitcht mit einem Startup oder auch in einer Firma eine Idee pitcht, dann ist ja immer so für mich immer die erste wichtige Frage, wenn ihr so Thesen habt für die Nutzung im Banking und Payment von AI, woran muss ich glauben? Also was muss ich glauben, was passiert? Was muss ich glauben, was Nutzer wollen, dass das Ding funktioniert?
Du fängst an, Sascha.
Welche Thesen habt ihr? Weil du wirst ja auf jeden Fall eine haben, Sascha, auch für euch als DKB. Ihr habt eine große Kooperation mit OpenAI. Also nutzen es die User selber oder geben die Banken es an den Kunden? Das ist eine zweite Frage, weißt du. Enablest du euch als DKB mit KI und machst die Tools für den Kunden besser? Oder gibst du dem Kunden selber KI an die Hand und bist nur noch Backend?
Ja.
You know what I mean?
Total. Auch das ist die gute alte Frage, Frontend, Backend, Kundenschnittstelle. Und das ist, also Banking ist ja, also ich glaube, wir reden hier über Retail Banking. Ne? Also ich glaube, in all den anderen, wir versuchen immer mal so ein bisschen Updrift in Commercial Banking, Asset Management oder Investment Banking zu gehen. Aber das ist ein anderes Game. Ich glaube, im Retail Banking, KI wird nicht das Frontend der Bank. Da bin ich mittlerweile ziemlich sicher für mich selbst. Ich glaube aber, für die Banken, die zukünftig wettbewerbsfähig sein wollen und zu den Gewinnern gehören werden, wird KI das Nervensystem sein. Ich glaube, also ich persönlich glaube an Prozesse sind wichtiger als Chatbots. Ne? Wenn du deine Prozesswelt wirklich end-to-end sauber, egal ob es Agentic, Automatisierung, was auch immer, wirklich halt mit AI gestaltest und diese menschliche Manufaktur dort rausnimmst in Echtzeit, das ist der AI-Moment. Ich glaube, ganz wichtig ist das Fundament, die Datenqualität. Alle also mediale Berichterstattung ist voll mit mittlerweile Banken und anderen Instituten, die über ihre Modelle sprechen. Das ist total irrelevant. Ich glaube, es ist sind die Daten, die Datenqualität, die Datenverfügbarkeit und die Daten, ich sag mal, Souveränität in einem Unternehmen. Und dann ist es, glaube ich, das Thema Integration ist viel wichtiger als Innovation. Ja, also make or buy sowieso, aber wie integrierst du diese Systeme? Dann ist es kein Tool mehr, sondern dann wird es, glaube ich, zur Infrastruktur. Und dann kann man eigentlich sagen, Core Banking, also das System, auf dem die Bank und die eigentlichen Bankprozesse laufen, ist dann genauso wichtig wie das Thema AI. Also das ist so, was ich denke, grundsätzlich in der Nutshell.
Mike, keine Meinung? Oder weil du bist auf Mute? Ich dachte, du springst rein.
Nee, ja, tatsächlich.
Nee, ja, also keine Meinung und ja, du springst nicht rein.
Nein, ich springe nicht rein und Sascha hat es auf den Punkt gebracht. Also da habe ich in der Tat keine große andere Sicht drauf.
Also das heißt also, das, was Mike gerade baut, Sascha, das siehst du nicht in der Zukunft in der breiten Masse. Das
und Menschen ich doch sich... andere Meinung.
Denn das Menschen sich, es geht gerade den Bach runter.
Dass Menschen sich aus mit Hilfe von AI selber ihre Apps bauen und die Bank dann nur noch im Hintergrund ist. Weil du hast ja gerade gesagt, KI ist nicht das Frontend.
Ja, es ist so ein bisschen die Frage, wann. Also irgendwann wahrscheinlich. Es ist, finde ich, mittlerweile in diesem ganzen AI-Game super schwierig, alles über die nächsten 6 Monate hinaus irgendwie zu bestimmen.
6 Wochen ist
schon schwer. Wir lagen so oft falsch. Ja, 6 Wochen ist schon schwer. Ich glaube vor allem halt irgendwie in so highly regulated markets wie Deutschland, und in den Alterskohorten, die jetzt immer noch wesentlich sind für alles, was transaktionales Geschäft ist, wird es noch eine ganze Weile so sein, dass die Bank die Haupt, also das User Interface ist für sowas. Glaube ich persönlich dran. Ich glaube, für lesend und so Visualisierung und Optimierung und Finanzbildung und all das und Chats, glaube ich total daran, dass es in die Richtung geht, die Mike auch gerade sehr stark vertreten hat. Wenn es dann aber wirklich darum geht, deine Baufinanzierung abzuschließen, darüber dann auch, keine Ahnung, eine Ratenpause, Ratenveränderung, tatsächlich auch Wertpapiere großflächig zu kaufen, verkaufen. Ich glaube, dann wird die Bank als Institution immer noch wichtig werden. Ob sie vielleicht über, wie wir es bei BBVA gesehen haben, direkt in deren, also in der OpenAI-Welt, in einem Chatfenster mitbringen kann und dort konsumiert wird. Das ist ein bisschen wie die alte Multibanking-Diskussion von vor 5 Jahren. Das kann sein.
Jetzt muss ich doch widersprechen tatsächlich, weil wichtiger Satz, den wir gerade gesagt haben, Prognosen bei dem Thema 6 Monate sind ja schon Wahnsinn und 6 Wochen auch schon irgendwie. Aber wenn ich was gelernt habe in den letzten vielleicht 2 Jahren bei dem Thema, ich habe sonst nicht so viel gelernt, dann ist es, dass alles, was irgendwie für uns, auch andere, wir haben früher oft darüber gesprochen, die ganzen, damals hieß das ja noch PFM, Personal Finance Management, furchtbar sperriges Wort. Aber alles, was man sich so vorgestellt hat, war ja früher irgendwie nicht möglich oder super kompliziert. Und inzwischen ist ja die Begrenzung nicht mehr die Technik. Die Begrenzung ist nicht mehr die Geschwindigkeit, sondern die Begrenzung ist vielleicht so ein bisschen Regulatorik, wobei ein bisschen will ich gar nicht kleinreden. Also das ist der einzige begrenzende Faktor, aber wenn es darum geht, um Anwendung bereitzustellen und Dienstleistung bereitzustellen, ist alles Erdenkliche ja möglich. Und auch das Thema Baufinanzierung, Sascha, natürlich ist die Bank wichtig. Und ich habe das letztes Jahr hinter mir, ohne hätte ich es auch nicht geschafft. Aber ich weiß nicht, ob das in 2 Jahren noch der Fall ist oder ob der Chatbot mir nicht dann im Prinzip nur noch eine Checkliste gibt und sagt, geh damit zur DKB, geh damit zur Sparkasse oder wohin auch immer. Und die Baufinanzierung findet dann eben nicht mehr bei der Beraterin und beim Berater statt. Deswegen gucke ich da in der Tat ein bisschen anders drauf. Und noch ein einen Satz zu dem Thema, wer ownt den Kunden und auch das Frontend? Das wird jetzt auch die nächsten Monate, Jahre noch die Banken sein. Und übrigens, ja, glaube ich, da müssen wir uns im Klaren drüber sein. Das ist jetzt keine Frage mehr Neobank versus Retailbank. Das betrifft die Neobanken genauso. Ja, also das ist jetzt kein Unterschied mehr. Und auch eine N26 muss sich mit dem Thema auseinandersetzen oder auch Revolut. Ich glaube, was wir erleben werden ist, oder ich glaube, was ein Weg sein kann für alle, dass wir nicht mehr in so starren Korsetten denken. Also es gibt nicht mehr die App oder die Filiale oder Online-Banking, sondern dass die Erwartungshaltung der Nutzerinnen und Nutzer eben so ist, dass ich all das, was ich mit ChatGPT auf sehr natürliche Art und Weise machen kann, dass ich das auch in meinem Banking machen kann. Ja, und ich glaube, das ist so ein Stück weit die Erwartungshaltung. Genauso wie die Leute erwartet haben, letzter Satz, dass eine Überweisung, also dieses Thema Echtzeitüberweisung, das haben die ja nie verstanden, warum das erst jetzt ein Thema wird. Ja, die haben ja immer gedacht, das geht sofort raus, weil sie gelernt haben, eine WhatsApp-Nachricht ist halt auch sofort da. Und ich glaube, dieser Paradigmenwechsel, mit dem müssen wir uns in der Branche auseinandersetzen und darauf müssen wir eine Antwort finden. Also wir können nicht mehr so starr weitermachen, so Softwareentwicklung, wie wir das in den letzten Jahren gemacht haben. Ich glaube, da braucht
man. Das verstehe ich. Und trotzdem nochmal die Frage, nutze ich die Bank-App für mein Banking und da ist KI drin oder nutze ich KI, um auf die Bank zuzugreifen, Mike?
Du nutzt vielleicht die... Nein.
Sorry für die gemeine Frage, weil das ist ja irgendwie schon...
Meine Frage, das ist überhaupt keine... Das ist eine super spannende Frage. Und für mich ist es ja keine Ent-oder-Wider-Frage, sondern die Banking-App kann ja KI haben. Also das ist ja keine Frage, dass ich jetzt sagen muss, warum das eine oder das andere. Das hat ja was mit Flavors zu tun. Und wenn ich jetzt irgendwie sicherheitsbewusst bin, dann finde ich es vielleicht ganz cool, dass das in der App Sparkasse stattfindet. Und ehrlicherweise, wenn ich drüber nachdenke, ist es vielleicht sogar wirklich ganz cool, dass es in der jeweiligen App der Bank stattfindet und nicht irgendwie bei ChatGPT, weil eben da kein LLM aus USA oder China oder keine Ahnung, was dran hängt, ja. Das kann ich aus einer Security-Sicht oder aus einer sicherheitsbewussten Sicht, Vertrauenssicht, danke André, ist das eine super wichtige Frage. Aber für die anderen, die sagen, weißt du was, mir ist das Schnurz, ich bin eh die ganze Zeit in ChatGPT, auch da muss es ja eine Möglichkeit geben, dass man es den Menschen ermöglicht. Und auch da müssen sich Banken Gedanken darüber machen, okay, wie sieht das Security-Layer aus? Also nehmen wir zum Beispiel ChatGPT. Sich dazu integrieren ist ja kein Hexenwerk. Aber als Bank muss ich ja die Frage stellen, lasse ich nur den lesenden Zugriff zu oder bin ich so verwegen, dass ich aus ChatGPT heraus eine Überweisung tätigen kann?
Oder gar nichts.
Das kann ich ja. Oder gar nichts zulassen. Ja, wichtige Frage, genau.
Ich glaube,
die Diskussion. Oder nur Service zulasse, ne, dass ich irgendwie Bankproduktberatung mache, aber eben gar nicht auf die eigenen.
Ich glaube, das wird mehr und mehr verschwimmen. Und das ist ja eigentlich auch so das Interessante. Ne? Es wird dann wieder Player geben, die wagen sich so ein bisschen schneller heraus, andere bleiben länger in der Deckung und dann vielleicht verrufen als die ewig gestrigen. Und ich glaube, für beides gibt es total gute Argumentation. Ich glaube, was wir festhalten können, es gibt einfach durch die Bots und alles, was noch so passiert, durch die neuen Ökosysteme, die geschaffen wurden drumherum und vielleicht das, was du gerade im Keller irgendwie schraubst, Mike, gibt es einfach neue Systeme, die ein potenzieller weiterer Touchpoint sein können. Und dann muss ich, glaube ich, als Bank irgendwann in der Strategie entscheiden, ist das ein weiterer Touchpoint in meiner Kanalstrategie oder ist es vielleicht irgendwann sogar mein favorisierter und ich gebe die eigentliche Schnittstelle so ein bisschen auf und wäre dann doch wieder nur Infrastruktur, Anbieter und Logistiker im Hintergrund. Oder sage ich ganz klar, meine Kunden, warum auch immer die Kohorten so sind, erwarten, dass sie in eine Filiale schlappen können und sie erwarten einen Mensch, oder eine dedizierte Banking-App von mir. Wahrscheinlich wird es wie immer einen Shift geben, aber mal gucken, wann der Kipppunkt kommt. Das ist interessant.
Und ihr habt vorhin mal was gesagt, auch in Richtung Generationen. Und vielleicht sind wir mittlerweile einfach auch schon in der Generation gelandet, die halt nicht mehr ganz so offen dafür ist. Und vielleicht müsste man das Ganze nochmal machen mit unseren Kindern. Wir haben ja alle welche, die natürlich alle deutlich jünger sind als wir. Und wie die mit dem Thema umgehen würden. Meine Tochter war gestern hier in der Uni Wedel, also in der FH Wedel und hat beigebracht, wie sie halt LLMs in der Schule zur Bildung nutzen soll. Ne? Die sind da rausgegangen und meinten so, mein Gott, ja, diese alten Profs wussten gar nicht, was wir schon alles können. Die haben uns nichts beigebracht. Will nur sagen, die sind schon einfach weiter, als man, glaube ich, teilweise denkt. Und Mike, auch da bin ich, das hast du, glaube ich, vorhin gesagt, auch bei dir, Vertrauen, und das sehe ich auch bei meinen Kids, die vertrauen A, dem iPhone und den Apps da drauf. Weißt du, und deshalb ist es dann fast egal, weil sie das iPhone in der Hand haben, mit dem sie irgendwie alles anvertrauen. Vertrauen sie dann natürlich irgendwie plötzlich auch einer Gemini-App oder irgendwie einer ChatGPT-App auch relativ viele Daten an. Und vielleicht ist es anders, als ich das momentan fühle. Und die würden auch viel, viel mehr Banking und transactional Dinge darüber machen, als ich mir das heute vorstellen kann. Du bist mute. Internet. Mike, wir hören dich nicht. Du bist auf mute.
Ja. Ich habe es auch gerade gemerkt. Ich fange nochmal neu an. Absolut, ich wollte dir recht geben, lieber André. Und ich gucke aber ein bisschen auf unsere Zeit, weil das ist, glaube ich, die letzte
Folge. Wir haben ja auch eine dritte Person hier drin und deshalb, du musst ja dann auch den Sprachanteil gleich halten. Und deshalb, obwohl ich das Gefühl habe, ich habe viel zu viel geredet,
Nein.
Zurück zu dir, moderiere ab.
Moderiere ab, nee, das macht Sascha heute.
Ich probiere mich mal, genau. Also ich würde auch sagen, wir machen hier mal einen Cut. Ich habe das Gefühl, wir könnten ewig weiter plaudern.
Danke.
Und die News machen wir beim nächsten Mal. Ich kann sagen, und ich glaube auch, wenn ich in die Gesichter schaue, das hat irre viel Spaß gemacht, dass wir jetzt schon eine Stunde hinter uns haben. Das ist witzig. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, für alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr das cool fandet, schreibt uns bitte auch ein bisschen Feedback tatsächlich auf das Thema Gast. Ich glaube, mit André hatten wir natürlich hier jemanden, der wahnsinnig viel Erfahrung und auch eine starke Meinung hat. Das müssten wir dann natürlich zukünftig dann regelmäßig auch mal machen. Ansonsten, wirklich, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es war eine tolle Diskussion. Vielen Dank an André, unseren Gast. Und natürlich auch liebe Grüße an dich, Mike, ins wundervolle Siegen. Schnell zurück in den Keller und bau ein paar neue Bots.
Vielleicht holen wir das, erweitern wir das irgendwann auf der Bühne bei einer Banking Exchange.
Oh ja.
Das würde Spaß machen. Ja, danke auch von meiner Seite. Danke an dich, lieber André. Und ich verabschiede uns in eine gute Woche, hätte ich fast gesagt. Ja, stimmt. In eine gute Woche.
Schönes Wochenende.
Ciao.
Danke. Danke euch.